Ja, der Letzte in der Runde könnte jetzt das sagen, was noch fehlt. Hoffentlich mache ich es. Bin mal gespannt. Ich habe mir keine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Das tut mir leid. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das sollte. Ich habe mein Buch geschrieben vor einigen Jahren mit dem wuchtigen Thema Gemeinschaft in Gesellschaft. Das ist für die meisten von Ihnen echt nur was dann, wenn Sie sich was antun wollen, also wenn Sie arbeiten wollen. Ist aber eigentlich nicht ganz blöd, das Buch. Ich habe ab und zu nehme ich es mal wieder in die Hand. Das ist echt nicht, das war meine Doktorarbeit, das ist schon eine Weile her. Ich komme gleich darüber mal zu sprechen, weil jetzt auch im Hinblick auf diese Tagung, auf die Frage, die Sie mir gestellt haben, nämlich die politische oder sozialpolitische Dimension von Gemeinschaft, bin ich auf meine eigenen alten Gedanken nochmal zurückgekommen, die nämlich die große vor der großen Frage stehen, geht eigentlich Gemeinschaft nur face to face? Das ist also die große Frage auch in der Gemeinschaftsliteratur, in der Frage, wenn wir über Gemeinschaft nachdenken. Ja, Gemeinschaft ist, wenn ich jemanden sehe, wenn ich ein Du sehe. Martin Buber haben Sie zu Recht angesprochen aus seiner dialogischen Philosophie. Also diese Frage, dieses Du, das Du will ja gesehen werden, muss man ja irgendwie wahrnehmen können. Und ich denke aber, es gibt einige große Denktraditionen, die sagen, nein, also nicht nur face to face. Ich nenne einen amerikanischen Hegelianer und Pragmatist, Josiah Royce, die meisten werden ihn nicht kennen. Der hat mal ein Buch geschrieben, The Great Community. Er hat die Idee gehabt, dass sozusagen die Gesellschaft selber sowas wie eine große Gemeinschaft ist. Und ein anderer Autor, den ich persönlich sehr schätze, Talcott Parsons und sein Schüler Robert Bella, die haben argumentiert, dass die gesellschaftliche Gemeinschaft, die Societal Community, das Herz der Gesellschaft sei. Und natürlich könnte man jetzt argumentieren, sagen, ja, schaut doch mal her, Volksgemeinschaft, diese Rede kennen wir gerade in Deutschland und die hat uns ja gerade davon weggetrieben, die große Gesellschaft, die Gesellschaft als eine Gemeinschaft zu sehen. So, oder was die Schweden noch ganz locker machen konnten, vom Volksheim zu sprechen. Also wer sich mit Sozialpolitik beschäftigt, der wird darauf gestoßen sein. In Deutschland ist es irgendwie kontaminiert. Also die Gesellschaft als Gemeinschaft zu sehen, das passt irgendwie nicht. Und das müssen wir im Bewusstsein haben, aber dass das in der Tat eine Gefahr besteht. Aber deshalb lohnt es sich doch trotzdem nochmal genau hinzuschauen. Denn es wird dann auch gleich, wenn wir in Deutschland sind, nicht nach Amerika schauen, dann kommt schnell jemand und sagt, ja, sprich nicht dagegen, dass der Begründer der Soziologie, der berühmte Ferdinand Tönnies, der Kieler, in seinem Hauptwerk Gemeinschaft und Gesellschaft gerade die geschichtliche Entwicklung von Gemeinschaft zu Gesellschaft fortschreitend sah. Und auf den ersten Blick ist das ja so. Ja, und Tönnies identifizierte Gesellschaft mit der Marktgesellschaft, mit Käuflichkeit, mit Kapitalismus. Aber dann kommt er, sagte, naja, das soll aber, und das muss vielleicht nicht so bleiben, denn er war Anti-Nazi und später Sozialdemokrat und im Herzen war er Sozialist. Und er sagte, die Gesellschaft in seiner Vision sollte eben, wenn sie durch den Kapitalismus sozusagen hindurchgegangen ist, wieder gemeinschaftlicher werden, sozusagen sozialistischer werden. Das war so seine Vision. Ja, und den entscheidenden Hebel dafür sah Tönnies, aber auch Max Weber übrigens und auch der genannte Parsons, im Wohlfahrtsstaat. Also in der Gemeinschaft, sondern man so will, der Gemeinschaft in der Gesellschaft organisiert und der übrigens auch die Agentur bezahlt. Kommen wir noch drauf. Parsons hat in seinem nach seinem Tod veröffentlichten Manuskript The American Societal Community, die amerikanische gesellschaftliche Gemeinschaft, ist es dann unter einem anderen Titel veröffentlicht worden, noch auf einen zweiten Aspekt der Gemeinschaftsgestalt der modernen Politik verwiesen, nämlich auf die Demokratie. Das hat eben 150 Jahre vorher ein Franzose, nämlich Alexis de Tocqueville, wenn Sie im Internet nachschlagen, werden Sie eine Menge über ihn finden, seine amerikanische Reise. Und ihn hat damals schon beeindruckt, jetzt vor im 19. Jahrhundert, die amerikanische Grassroots-Demokratie. Könnten Sie sich hier in Deutschland, in Thüringen vorstellen, dass unsere Kandidaten für den Landtag oder für den Bundestag in ihr Wohnzimmer eingeladen werden von Ihnen und Sie Ihre Nachbarn und Ihre Freunde dazu einladen? Können Sie sich das vorstellen? Sie vielleicht, also das ist eine Ausnahme. In den USA ist es gang und gäbe, ist völlig normal. Ja. Die Schattenseite aber dieser Basisdemokratie ist, dass natürlich auch Positionen sichtbar werden, die uns nicht passen. Das war in Amerika auch so. Die National Rifle Association-Freunde, die Strommastengegner, dann aber auch die LGBT-Befürworter, die Schulverweigerer und die Zuwanderungsskeptiker. Alles tritt eben auf das Podium und will gehört werden. Die Gesellschaft, die Gemeinschaft sozusagen der Politik, der Sozialpolitik ist also mindestens sozusagen eine doppelte. Sie ist eine große demokratische Kommunikationsgemeinschaft und sie ist eine große sozialpolitische Solidargemeinschaft. Der gemeinsame Anker von beiden ist das Menschen- und Bürgerrecht, sind die Menschenbürgerrechte. One human, one vote. Oder auf konservativ, no children left behind. Wir sollten uns bewusst werden, was für ein gewaltiger Zivilisationsfortschritt hinter dieser sozialen Tatsache der fernen Liebe, wenn man sagen will, ich sage bewusst nicht fernsten Liebe, weil es geht ja nicht um die fernsten, es geht auch um ferne, steht. Wir hören ganz Fremden zu, akzeptieren, dass ihr Votum in Wahlen über unser Schicksal entscheidet. Und wir zahlen in Sozialkassen, die Fremden zugutekommen, schönen und hässlichen, netten und miesepetern. Es gab in Thüringen keinen Aufstand, als ein Linker zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Und es würde in Deutschland auch keinen Aufstand geben, wenn zum Beispiel das Zukunftslabor Schleswig-Holsteins ganz woanders, das ich koordiniere und begleite, am Ende eine Form von Grundeinkommen vorschlägt. Vielleicht nach dem Modell der Schweizer Bürgerversicherung. Und wenn die Landesregierung dieses Modell in den Bundesrat einbringen würde, ist im Endeffekt noch weit davon entfernt, und die nächste Bundesregierung, die dann vielleicht keine große Koalition mehr ist, daraus ein Bundesgesetz macht und ein Grundeinkommen, würde das Prinzip One human, one vote in die Sozialpolitik, in die Welt der sozialen Grundrechte übersetzen. Das würde mehr Sicherheit für alle bedeuten, weniger Angst. Und das finnische Grundeinkommensexperiment, das durch die Medien ging, das war 2 Jahre lang durchgeführt worden, ergab Erstaunliches, die ersten Ergebnisse. Es gab nämlich, die Leute haben sich vom Arbeitsmarkt nicht mehr zurückgezogen, haben eigentlich auch nicht mehr gearbeitet, hat sich nicht. Aber es gab einen signifikanten Unterschied. Sie fühlten sich gesünder und entspannter. Und Uli Kangas, der Soziologe, den alter Bekannter von mir, der diese Sache auch geleitet, auch heute noch leitet, die Auswertung leitet, hat das besonders betont, ne, dass eben sozusagen diese Sicherheitspsychologie, die der Sozialstaat ja generell schon mal bereitstellt, auch mit Schattenseiten, aber eben diese auch bereitstellt, dass er eben auch hier zum Gefühl sozusagen von mehr Gesundheit durch Gemeinschaft erzeugt. Ich habe jetzt leider meine Uhrzeit nicht im Blick. Wo ist die Referentin? Sie, bitte? Zu viel? Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Na gut, dann werde ich jetzt einfach langsam sprechen und das Wenige, was ich noch zu sagen habe, ausdehnen. Jetzt komme ich zu den Sachen, die jetzt schon wieder ein Reflex sind auf die bisherigen Vorträge. Mir ist nochmal aufgefallen zu den bisherigen Vorträgen, wir haben nachher die Gelegenheit auch zu diskutieren. Ich möchte 3 Spiegelstriche nennen. Das eine ist Dialektik statt Depression. Das werde ich gleich nochmal vertiefen. Weil eine große Neigung ist die, auch gerade unter Sozialwissenschaftlern, gerade unter kritischen Menschen, gerade unter alten weißen Männern, ne? Ja, dass sozusagen die eigene Melancholie in eine Theorie übersetzt wird. Da kommen wir noch, ja, der Knilche, den werden wir gleich mal packen. Zweiter Spiegelstrich ist Innovation statt Illusion. Natürlich ist die Gefahr, dass wir uns Illusionen machen, dass wir sozusagen in Pippi Langstrumpf-Mentalität die Welt so basteln, wie sie uns gefällt. Das geht natürlich genauso wenig. Ein nüchterner Realismus hilft uns immer. Ist immer gut. Rat statt Rhetorik. Das war der 3. Spiegelstrich. Ich will ja hoffen, dass ich sozusagen selber nicht meinem eigenen Spiegelstrich unterliege. Also hier sozusagen durch Rhetorik versuche, etwas zu ersetzen, was ich dann argumentativ nicht bringe. Kann man nachher auch nochmal auseinandernehmen. Aber ich meine das ganz ernsthaft, weil ich glaube, dass, worauf es hinausläuft in meinen Überlegungen, ist ja auch so ein Konzept von sozialer Nachhaltigkeit. Das will ich jetzt nicht ausführen. Ich habe dazu viel geschrieben, das kann man im Internet alles finden. Ich habe da einiges auch dazu auch gesagt und erzählt. Aber ein Gedanke, der kam mir gerade im Gedanken, ist auch in einem Gespräch, jetzt nochmal in einem dieser Murmelrunden, dass nämlich ein großes Problem bei all diesen Fragen, die wir hier auch mit klugen Gedanken vorführen, ist ja die Frage, wie kriege ich den Bogen zwischen der Politik der Makroebene und meiner Mikroerfahrung? Und wie schaffe ich sozusagen diese für uns Soziologen üblichen Meso-Ebene, die Organisationsebene, die wir ja irgendwie jetzt hier auch gerade repräsentieren, wie kann sie diese Brücke schlagen? Und dann kam ein wichtiger Gedanke, Max Weber hat es auch schon gesagt, aber meine Nebensitzerin hat es auch formuliert, mit anderen Worten, nämlich die Frage des Vorbildes. Die Frage der Charismatiker, wie das, oder des Charismas, wie es Max Weber mal formulierte. Dass natürlich wir auch immer Personen brauchen, wir brauchen Identifikationspersonen. Die kann man sich nicht schaffen, die entstehen. Und deshalb kann man, also mal beim Thema Grundeinkommen, ich bin ein Verfechter seit vielen, vielen Jahren dazu, aber wenn wir niemanden finden, der das auf einer ganz offensichtlich sichtbaren Ebene vertritt, wird es nie kommen. Dieter Althaus hat es eine Weile lang geschafft, die CDU in Thüringen auf 95% Werte zum Grundeinkommen auf den Parteitag zu bringen. Unter Mike Moring nie dran zu denken. Als ich darüber diskutierte im Kabinett, dann ist er eingeschlafen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber also, ja, das hat ihn einfach nicht interessiert. Das verändert sich seine Meinung. Manche Leute ändern sich. Das ist auch eine meiner wichtigsten Erfahrungen. Ich lästere manchmal gerne. Ich wollte es eigentlich heute vermeiden, aber jetzt habe ich es schon wieder passiert. Na, so, ich sehe aber es tut mir leid, ich bin halt kein Gott. Die Götter unter uns hier in der Runde, die haben natürlich ganz andere Perspektiven auf die Wirklichkeit. Also ich bin eben nicht perfekt und ich sehe zum Beispiel, dass in der Tat diese Frage, wie kann man Vorbilder, wie kann man nicht generieren, sind mal da. Und vielleicht ist aber auch ganz gut, wenn wir, und das ist auch eine der Chancen unserer heutigen Zeit, dass wir auch kleine Vorbilder bekannt machen. Das müssen nicht immer die ganz großen bekannten Leute sein. Auch Leute, auch die Medien und auch solche Publikationen, wie sie möglich machen, schaffen auch solche Ankerpersonen, solche Schulterschlusspersonen, Schulterschlussbeispiele anhand ganz, ganz konkreter Leute. Vielleicht sitzen hier eine ganze Menge Vorbilder. Kann sogar sehr gut sein. Nur weiß keiner davon oder vielleicht nur die Allernächsten. Letzter Gedanke noch. Demokratie in Komplexität. Das ist eines der großen Themen. Das hat auch mit dem Schulterschlussargument zu tun. Wie kann man überhaupt, mein Vorredner, hat im Grunde so ein demokratieskeptisches Lamento, typisches meistweise Männer-Ding gesagt. Ich finde das ganz falsch. Grundlegend falsch. Muss ich grundlegend falsch sagen. Demokratie ist genau erst gerade in Komplexität interessant. Meinen Sie, im alten Griechenland, wenn da 4000 Leute auf dem Platz standen, war das nicht komplex? Wenn da 4000 Leute ihre Tonscherben irgendwo eingeworfen haben, man kannte nicht alle. Und wenn wir heute, und ich finde ein Beispiel für das Positive ist, die SDGs, das Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, das ist für sie auch von Bedeutung. Das ist Teil aller Nachhaltigkeitsstrategien, eine wunderbare Brücke zwischen sozialen und ökologischen Zielsetzungen. Natürlich kann man sagen, abstrakt, ja. Bitte, Leute, wir müssen uns oft an die Abstraktion gewöhnen. Übrigens, das ist nichts Neues. Gehen Sie mal nach Indien. Meinen Sie, die Götterwelt ist nicht abstrakt? Gehen Sie mal in eine ordentliche christliche Kirche. Meinen Sie, die Engelwelt ist nicht abstrakt? Oder bei Luther, ist ja hier diese Ecke hier, wenn Sie mal in Theologie eintauchen, hochabstrakt. Wir sind gewohnt an Abstraktion. Und die Politik soll sich davon, die ist auch abstrakt. Aber wir müssen dann wieder Symbole finden, an denen sie uns nahe kommt und wo wir sie verstehen. Deshalb die SDGs finde ich sehr gut. Und deshalb mein Schlussgedanke, Gemeinschaft in Gesellschaft, ja. Das ist kein Gegensatz. Die Gemeinschaft und die Gesellschaft selber hat einen Gemeinschaftsanteil. Und ein letzter Gedanke dabei, ja, Commons, die öffentlichen Güter, das sind solche Brückenkonzepte. Die öffentlichen Güter sind solche Brücke zwischen dem Einzelnen und der Gesamtgesellschaft. Und ein Beispiel des Bundesteilhabegesetzes zeigt uns eben zugleich, dass wir Ansprüche an die Gesellschaft, Rechte an die Gemeinschaft haben. Aber zugleich zeigt es uns, wenn niemand da ist, der auch etwas Entgegenkommendes tut, der also selber diesen Kennedy-Satz frage, nicht nur, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat oder für die Gesellschaft tun kannst, also die Gegenrichtung gefragt wird, dann wird es nichts mit der Gemeinschaft. Und deswegen, allerletzter Satz jetzt zum Gartenzaun, das passt überhaupt nicht rein, ist mir aber vorher gesagt worden, sowas zum Gartenzaun sagen, und ich habe das mir so gehört, ja, Gartenzäune. An Gartenzäunen, das sind erstens mal eine Grenze. Das ist eine Grenze. Die macht eine Differenz aus. Aber auf der anderen Seite sind sie Gelegenheit, um in Kontakt zu kommen. Und das ist die Wirklichkeit. Deswegen denken Sie dialektischer, seien Sie optimistischer und freuen Sie sich auf die Diskussion, die gleich stattfindet.